Die Bibel ist ja zuerst das Buch, in dem wir Gott kennenlernen. Aber in zweiter Linie ist das Buch, wo es um den Menschen geht. Der Mensch ein Geschöpf Gottes, unter den vielen Geschöpfen. Wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, 1. Mose 1, dann wird deutlich, dass die Erschaffung des Menschen den Höhepunkt in diesem Kapitel darstellt. Und das ist ehe von der Erschaffung des Menschen geredet wird, wie eine Zäsur, ein Einschnitt. Geradezu feierlich die Redeweise, Vers 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, schuf sie Mann und Weib. Und zuvor, der Auftakt, Vers 26, Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, dieses merkwürdige Uns. Und da zum ersten Mal in der Bibel begegnet uns der dreieinige Gott, aber nur bei der Erschaffung des Menschen wird das in besonderer Weise hervorgehoben und unterstrichen. Der Vater, der Sohn, der Geist. Sie sind beteiligt an der Erschaffung des Menschen. Lasset uns Menschen machen. Der Vater, das sprechen wir aber aus dem Glaubensbekenntnis. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dass der Sohn, Jesus, bei der Erschaffung der Welt und nun besonders unterstrichen bei der Erschaffung des Menschen beteiligt war, davon etwa der Kolosserbrief. Und wir wollen einfach wieder die Bibel als Ganze nehmen und zu uns reden lassen. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15 und 16, da ist die Rede vom Sohn Gottes. Da wird von ihm gesagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Jesus. Er ist der Erstgeborene vor allen Geschöpfen. Er war, ehe es einen Himmel gab, ehe es eine Erde gab, ehe es ein Ding gab, er vor allen, der Erstgeborene vor allen Schöpfungen. Und nun, denn in ihm, Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare wie das Unsichtbare. Es gibt ja nicht nur die uns sichtbar wahrnehmbare, sondern auch die unsichtbare Welt. Man wird viel zu sagen werden. Alles ist aber in ihm erschaffen. Es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten. Es ist alles durch ihn, also Jesus, den Sohn Gottes, erschaffen. Und wie der Heilige Geist bei der Schöpfung mitbeteiligt ist, da brauchen wir nur wieder zurückzukehren zu dem ersten Kapitel in der Bibel. Im zweiten Vers gleich. Die Erde, der erste Vers, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war, oder wie wir es auch übersetzen können, aber das sei nur am Rande vermerkt heute, sie ward wüst und leer. Dort steht übrigens im Hebräischen, was unseren Ohren ganz unbekannt sein wird, die Erde ward tohu wabohu. Wir haben schon gelegentlich das Wort gehört, wenn zu Hause alles durcheinander ist. Dann sagen wir so ein Tohu Wabohu. Die Erde ward zum Tohu Wabohu und es war finster auf der Tiefe. Aber dann heißt es, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, schwebte. Eigentlich müssen wir übersetzen, brütete auf den Wassern. So wie eine Henne sich ausbreitet über dein Gelege, und sie durch das die Eier durchdringt mit ihrer Wärme, mit ihrem Leben, so möchte man sagen, bis dass sie aufbrechen und die kleinen Geschöpfe da herauskriechen. So ist es das Werk des Heiligen Geistes, über diesen Tohuwabohu sich auszubreiten, der Geist Gottes, der Geist der Liebe Gottes und alles zu durchdringen mit Leben und mit Wärme und lässt nicht ab, bis es am Ende des Kapitels heißen kann. Und siehe, es war alles sehr gut. Am Anfang das Tohuwabohu und der Abschluss sehr gut. Übrigens leuchtet gleich hier in diesem ersten Kapitel unserer Bibel die Liebe Gottes auf, Gott so wie er wirklich ist. Gott, der sich des Tohuwabohu annimmt. Gott, der nicht ablässt, bis alles verwandelt ist. Man könnte auch sagen, Gott ist das Positivste, was man sich denken kann. Der Teufel ist immer Nein und der Neinsager und der Geist der Verneint. Der Geist der Kritik und der Ablehnung. Die Liebe Gottes ist das Positivste, was es gibt. Gott sagt zum Tohuwabohu Ja. Und Gott hat Ja zu uns allen gesagt. Am allerdeutlichsten, da er den Sohn sandte, ans Kreuz gab, für solche Leute, wie wir sind. Da er für die Schlechtesten das Beste gab. Das ist Gott. Die Liebe Gottes. Das Allerpositivste, was es gibt. Gleich im ersten Kapitel leuchtet das sehr auf. Lasset uns Menschen machen. Vater, der Sohn, der Geist. Soll ich mal ganz schlicht im Gleichnis sagen? So wie wir wissen, es gibt einen Architekten, der den Plan für den Bau gemacht hat, der das erdacht hat. Und dann ist der Baumeister, der nach dem Plan die Ausführung des Baues leitet, aber ganz gebunden an den Plan. Und das sind die Bauarbeiter, die das zur Ausführung bringen. Der Vater, der große Architekt, in dessen Herzen alles seine Ursprung, alles, auch das Geringste, die kleinste Blüte, die Bergmassive, die Meere, alle Kreatur, das All, der Kosmos, im Herzen des Vaters hat alles seinen Ursprung und Ausgang von dort genommen. Und der Sohn ist es, der wie der Baumeister nach dem Willen Gottes alles zur Ausführung bringt. Vollstrecker des Willens Gottes. Jesus, der Sohn, von Ewigkeit her. Nichts als der gehorsame Sohn, der das werden lässt, was die Liebe Gottes und die Weisheit Gottes erdacht hat. Und der Geist, der es gestaltet werden lässt nach dem Wort, was er, der Sohn, spricht. Der Sohn spricht und der Geist vollführt. Wir könnten, wenn wir viel Zeit hätten, das verlängern bis in die Gegenwart herein. Und es ist immer wieder das Gleiche. Der Sohn, das Wort, der da spricht und der Geist, der das erstehen lässt, was der Wort auch, was der Sohn an Wort auch durch den Mund schwacher Menschen sagt. Stehe auf und wandle. Sei heil. Das Reden Jesu und der Geist, der es zur Ausführung und Auswirkung bringt. Schöpfung. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung, so sagt man es gern. Wenn wir es schlicht sagen sollen, das beste Stück vom Mensch, das beste Stück der ganz großen, herrlichen Schöpfung. Der Mensch, Krone der Schöpfung. Damit ist alles wie gekrönt. Schon in der Dreigliederung wird das deutlich. Mensch, da meinen wir Geist, Seele und Leib. Eine Dreieinheit. Die ganze Einheit doch. Wir sind Geist und wir sind Seele und wir sind Leib. 1. Thessalonicher 5:23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer Geist, ganz, Sanft, Seele und Leib müsse bewahrt werden, unversehrt, unsträflich, auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Mensch, Geist, Seele, Leib, die drei und doch ganz eins. Der eine Gott und doch Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mensch, Krone der Schöpfung. Aber noch deutlicher mag es uns werden, wenn wir einmal den Menschen vergleichen wollen mit dem Tier. Das Tier hat einen Leib. Wollen wir mal so quer durch die Zoologie gehen? Vergleiche anstellen. Tierleiber und der Menschenleib. Jetzt gar nicht so sehr das Wunderwerk, das jeder Leib darstellt. Aber wenn wir jetzt schauen, den Vogel und seinen Flug, wie schwerfällig der Mensch sich bewegt mit seinem Leib. Wenn wir sehen, das Reh, wie anmutig. Wenn wir sehen, ein Stier, Sinnbild der Kraft, oder das edle Pferd, gebändigte Kräfte. Wir könnten uns weit umschauen und müssten bald feststellen, was den Leib betrifft, aufs Ganze gesehen möchte man sagen, ist das Tier wohl dem Menschen weit überlegen, was die Fähigkeiten des Leibes betrifft. Wenn wir vergleichen wollen, würde man sagen 1:0 für das Tier. Der Mensch hat aber auch eine Seele. Ich habe immer feststellen müssen, auch im Gespräch mit Konfirmanden etwa, dass die meist überhaupt nicht ahnen, was Seele ist. Sie haben eine Seele und wissen es nicht. Die Seele wieder drei Funktionen, der Wille, das gehört zur Seele. Wir haben einen Willen. Ich kann wollen, bewusste Schritte gehen. Ich kann Ja und ich kann Nein sagen. Ich kann mich entscheiden. Ich kann dafür sein, ich kann dagegen sein. Der Mensch hat einen Willen. Der Mensch hat die Möglichkeit, selber zu entscheiden, ungeheuerliche Dinge. Aber das alles nur aufklingen lassen. Zur Seele gehört auch das Gemüt. Wir haben eine Empfindungswelt, ich meine jetzt nicht die körperlichen Empfindungen, eine Sache für sich, nein. Seelische Empfindungen. Dass wir sagen können, das ist schön und freuen uns dran. Oder sagen müssen, oh, das ist so hässlich und wenden uns ab. Das ist Seele. Das ist eine Prägung und Funktion der menschlichen Seele. Übrigens, dass wir uns freuen auch. Und dass wir traurig sein können, da zeigt sich auch wieder die Seele, dass wir Kunstverständnis haben, Kunst lieben. Wie viel Freude kommt damit in unser Leben herein? Gott hat uns eine Seele geschenkt, die empfinden kann und darf. Zur Seele gehört, zum Empfinden der Seele, ich darf lieben. Und zwar meine ich jetzt die menschliche Liebe. Was für ein Reichtum ist es, wenn einem Mutterliebe widerfahren ist? ein großes Geschenk. Mutterliebe hat nichts mit göttlicher Liebe zu tun. Wenn man das mal so vorwegnehmen wollte, jetzt, wir könnten noch viel darüber sagen, müssten wir feststellen, der gefallene Mensch und wie ganz anders die Gottesliebe ist. Mutterliebe kann so egoistisch sein. Alles fürs Kind. Man kann zusehen, wie das Nachbarkind leidet und zugrunde geht. Und doch, wenn Mutterliebe widerfährt, ich kann lieben, oder Freundesliebe, oder Gattenliebe, was das für Reichtum ist, Reichtum fürs Leben, dies empfinden zu können. Und dem gegenüber wieder die Macht des Hasses, der Zorn, oder die Milde und die Güte, das sind alles Regungen in einer Menschenseele. Die Seele ist ein Wunderwerk. Wir können uns jetzt hier nicht aufhalten, aber da wäre ganz, ganz viel zu sagen, überhaupt mal bewusst, überhaupt das bewusst zu machen. Was ist mir geschenkt mit meiner Seele? Wir haben noch nicht gesprochen davon, das Dritte, dass die Seele imstande ist zu denken, der Verstand, das Gedächtnis, die Vernunft, sind Seelenfunktionen. Wenn man fragt, was meinst du, jetzt wollen wir mal ein Stück vorwegnehmen, was der Geist ist, bekommt man prompt die Antwort, dass wir denken können. Das sind Seelenfunktionen. Die Seele, die einen Willen hat, die Seele, die ein Gemüt hat, eine Empfindungswelt ist, und die Seele, die fähig ist, logisch zu denken, weiter zu entwickeln, und da gehört dazu, das sprachlich darzustellen, lesen, Wissenschaft wäre ohne diese Fähigkeit überhaupt nicht denkbar. Das ist nicht der Geist, das ist die Seele. Würde jeder Psychologe bestätigen. Hat das Tier eine Seele? Man redet gern von der Tierseele. Obwohl es nicht ganz leicht wird, das Seelenleben des Tieres aufzuzeigen, und da wird schon deutlich, wie arm und kümmerlich das Seelenleben beim Tier ist, verglichen mit der Seele des Menschen. Der Hund, der sich freuen kann, wenn sein Herr wiederkommt und der jault, wenn er fortgeht. Und der an ihm hochspringt. Der Hund, für den man manchmal den Eindruck hat, dass er ein schlechtes Gewissen hat. Gewissen ist auch eine Sache, eine Reaktion der Seele. Ein schlechtes Gewissen hat, der einen Schwanz einziehen und davon geht. Es wäre viel zu sagen. Aber im Übrigen, Schönheitsempfinden, die Kuh in der alten Welt, ich habe mir früher mal gewünscht, ich möchte nochmal mit meinen Söhnen, wenn ich Söhne habe, später in der Alpen gehen. Herrlich, die Gletscher. Diese Riesenland. Dieser Blick ins Weite. Wie nach der Tiefe. Herrlich. Und dann diese Almen, diese blauen Enzian und Enzian. Oder die alten Rosen. Und die Kühe da oben, die wissen bloß, dass das was zu fressen ist, bewegt die Garn. Wie schön ist doch diese Welt. Was uns gegeben ist, damit ist eine Seele. Aber wenn wir mal vergleichen wollen, müsste man sagen, 1:1. Was das Leibliche betrifft, die Tierwelt weite Menschen überlegen, und was die Seelenfähigkeiten betrifft, gar kein Vergleich, der Mensch turmhoch überlegen dem Tier. Wodurch Krone der Schöpfung? Weil der Mensch einen Geist hat. Aber das Tier hat keinen Geist. Was ist denn das, der Geist des Menschen? Römer 8, Vers 16. Da ist die Rede in einem Vers vom Geist Gottes und vom Geist des Menschen. Gottes Geist, Menschengeist. Und da heißt es, der Geist selbst, nämlich der Geist Gottes, der Heilige Geist, gibt Zeugnis unserem Geist,
dass wir Gottes Kinder sind.
Und wenn ich es mal ganz schlicht jetzt sagen soll, dann etwa, der Mensch hat den Geist empfangen wie eine Antenne. Wenn Gott zu uns reden will, dann redet er zum Geist. Dann redet er durch seinen Heiligen Geist zu unserem Menschengeist. Der Geist gibt uns die Fähigkeit, Gottes Reden zu vernehmen. Der Geist gibt uns die Fähigkeit, Gott zu erkennen. Der Geist gibt uns die Möglichkeit, persönliche Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gott redet zu mir und ich antworte Gott. Das heißt also, der Mensch erschaffen für den Umgang mit Gott. Der Mensch erschaffen für Gott. Und jetzt such das bestentwickelte Tier. Kein Tier wird je imstande sein, Gott zu erkennen. Kein Tier, zu dem Gott reden kann. Kein Tier, dem Gott sich offenbaren kann. Es gibt nur das eine Geschöpf, das Gott geschaffen und bereitet hat, um sich ihm zu offenbaren. Erschaffen für Gott. Das macht uns zur Krone der Schöpfung, hebt uns weit hinaus über alles Geschaffene. Es ist ganz wichtig, unsere eigentliche Berufung zu erkennen, schon in der Schöpfungsgeschichte. Für Gott erschaffen. Lasset uns Menschen. Statt Geist, Leib, Seele, Geist, könnten wir auch sagen, Herz. Im Neuen Testament ist nicht weniger als 170 Mal die Rede vom Herzen des Menschen. Die Häufigkeit dieser Bezeichnung macht deutlich, wie wichtig es ist, auf das Herz zu achten. Da kann der Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus schreiben, Epheser 5, Kapitel 1, Vers 17 und 18, und wollen uns zuerst vergegenwärtigen, der Epheserbrief ist im Gefängnis geschrieben. Da kniet der Apostel Paulus auf dem harten Steinfußboden seiner Gefängniszelle in Ketten, wie er schreibt. Hart gebunden. Und betet für seine Gemeinde. Vers 16, ich höre dich auf zu danken für euch. Und ich gedenke eurer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch, den Gläubigen in Ephesus, der Gemeinde, die er hat gründen dürfen, dass er euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn, Gott, zu erkennen. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Achtet drauf, er erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr erkennen möget, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchem Reichtum an Herrlichkeit er den Heiligen beschieden hat. Göttliche Dinge können nur mit dem Herzen geschaut werden. Der Apostel redet vom Auge des Herzens. Und das ist eine Wahrheit. Wir leben in Tagen, wo das charismatische Leben wieder ganz neu aufgebrochen ist, mit der Gemeinde Jesu weltweit. Kann man nur sagen, Gott sei Lob und Dank, Halleluja. Wo man auch wieder endlich eine Ahnung und Vorstellung hat, auch aus dem eigenen Erleben heraus, was die Bibel meint, wenn sie redet von Weissagung, von Erkennen. Und da wissen wir, wenn Gott redet, das Reden Gottes kann so sein, dass es wie zur Stimme sich verdichtet zu machen. Ich sage nicht, es muss so sein, kann so sein. Das richtig Wort ist, gehört wird es im Herzen. Da wo das Herz ist, hören wir das Reden Gottes. Und da, wo das Herz ist, schauen wir. Menschen, die die Gabe zu schauen haben, die schauen nicht mit den leiblichen Augen. Das ist ein Schauen des Herzens. Und jeder, etwa die Gabe, die unsichtbare Welt zu schauen, ist uns lang vertraut. Und der Gottesdienst ist nicht nur die kleine Schar, die da gerade zusammenkommt, wie oft dass da große Scharen des Himmels mit uns feiern, Gott sei Lob und Dank. Und das sind nicht nur die Heiligen Gottes, das sind die Engel Gottes, das sind auch die Heiligen Gottes, die unsichtbare Gemeinde, die uns umgibt, die wollen davon zeugen, dass Schritt und Schritt der Engel schon beim neugeborenen Kind, der Engel des Kindes, ihm zugeordnet, die unsichtbare Welt. In manche Kirchen kommt man hinein, da haben wir den Eindruck, das ist wie eine Grabesgruft. Da gibt es offenbar keine Himmelswelt. Das hängt sehr zusammen mit dem Leben der Gemeinde, die dort lebt. Aber wo gebetet wird und wo Jesus geliebt ist und gepriesen wird und wo Jesus Nachfolge geschieht in einer Gemeinde, dort ist Himmel. Wo gelobt wird, bricht der Himmel herein. In einem Haus, wo gelobt und gepriesen wird, bricht Himmel herein. Das Schauen der himmlischen Gemeinde. Da wird alles so weit, eine große Weite in die hineingenommen sind. Wie mag das Bild sein für den, der schaut heute Abend? Aber ein Thema für sich ist das. Ich wollte nur sagen, geschaut wird das immer mit dem Herzen, nicht mit den Augen. Und die Gabe des Schauens haben, die bestätigen immer wieder, wenn ich die Augen schließe, sehe ich es besser. Also nicht diese Augen. Dann ist nichts mehr, was an irdischen Eindrücken drücken kann, vermelden kann. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich es besser. Das Herz schaut, Herzensaugen. Und schon haben wir auch gesagt, Herzensohren. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Steht denn das? Das steht in der Offenbarung. Jedes Sinn schreibt, man sieht die Gemeinden, die besondere Bedeutung haben, interessiert uns halt auch nicht. Was ist das Besondere mit den 7 Gemeinden in Kleinasien und was bedeutet das im Zusammenhang der Offenbarung, aber jede Gemeinde bekommt vom erhöhten Herrn gesagt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. In der Luther-Übersetzung, wer Ohren hat, es steht wirklich da, wer ein Ohr hat. Das sind nicht die beiden gemeint, das ist ein anderes Ohr. Das ist das Herzensohr. Herzensauge, Herzensohr. Das heißt also, dem Herzen offenbart sich Gott das Herz. Wir sagten, Herz und Geist muss man in einem sehen. Hat die Fähigkeit, unseren Gott zu erkennen. Und wenn Gott sich uns naht, das Herz nimmt wahr. Lass uns gleich hinzufügen, so das Herz intakt ist. Hier mag manch einer stutzig werden. Und vielleicht feststellen, mein Herz ist noch nicht heil. Und da mag schon deutlich werden, dass da wohl manches zu passieren hat, damit das Herz, das wird, wozu es erschaffen ist, ganz für Gott. Gott offenbart sich dem Herzen. Wir sind erschaffen zur Gemeinschaft mit Gott und den Geist des Menschen im Herzen offenbart sich Gott. Finde ich interessant. Ich habe mal eine liebe Arbeit gehalten, die hat aber nicht mit bestimmten Gedanken. Da haben wir mal nur zusammengetragen Aussagen des Herz. Hochinteressant, was da alles gesagt wird. Das Herz, das beschwert wird durch fressende Sachen. Und eine Fülle von Aussagen, die uns deutlich machen, wie krank kann das Herz sein. Das leibliche Herz vielleicht ganz gesund. Wie beim Pferd. Und doch krank. Nicht mehr fähig für Gott. Dann nehmen wir ganz weit schon vorweg, dazu musste Jesus kommen, dass das heil wird, was durch die Sünde Schaden genommen hat. Sie hat uns um das Beste gebracht, um die Gemeinschaft mit Gott. Der Teufel hat es immer abgezielt aufs Herz. Gebundene Herzen. Herzen, die sich an die Dinge hängen. Und dass er nur Macht über das Herz behält, dann hat er Macht über den Menschen. Aber noch einen Schritt weiter. Nicht nur Gott erkennen. Der Mensch ist erschaffen, ohne Beschöpfung. Das Leben Gottes in sich aufzunehmen. Nicht bloß Gott zu erkennen, so wie gegenüber. Ich sehe euch, ihr seid mich. Dann geht jeder seinen Weg. Der Mensch ist erschaffen, das Leben Gottes in sich aufzunehmen. Das Wort erkennen spielt im Neuen Testament eine große Rolle, also auch erkennen. Vorhin haben wir schon eine Stelle, wo wir denn erkennen die Rede war. Gott erkennen meint mehr als wir meist uns unter diesem Wort vorstellen, erkennen. Dieses Wort, wie es im Neuen Testament gebraucht ist, im Griechischen, heißt nicht bloß erkennen. Nun weiß ich von Gott. Viele wissen viel über Gott und haben ihn noch nie erkannt. Es ist bloß Wissen. Und das, was ich von Gott sagen könnte, ist Philosophie. Gott erkennen, das heißt, und nun empfange ich das Leben Gottes, so wie ich ihn erkenne. Ein, heißt immer ein Teilhaber. Ich muss euch wieder ein Gleichnis sagen. Gleichnisse machen manches deutlich. Wenn sie auch reden können, macht nichts, aber es wird auch was Wesentliches sein. Muss man sich vorstellen, kalter Wintertag, steigen draußen rum, durch, gefroren, Hände klamm, lange Lippen, kalt, 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 eisiger Wind, zugeknöpft, aber es geht durch und durch. Und wenn jetzt einer sich vorstellen kann, zu Hause der schöne, warme Kaffee. So friert er trotzdem mal. Und es könnte sein, er erfriert. Und wenn es ein Ofensetzer wäre, der genau erzählen könnte, wie so ein Ofen beschaffen ist, der würde auch frieren müssen, wenn er nicht mehr weiß, als das Wasser. Aber setz dich in Bewegung Richtung nach Hause. Schon das ist gut. Da kommt das Blut schon ein bisschen in Wallung. Aber dann dieses wunderbare Gefühl zu Hause eingehen. Der kennt alle. Oh, die warme Stube. Mein Ruhe.
Und wenn man gerade in der Ofenbank hat, ist es schön am Kacheln. Das ist eine besondere Wärme.
Und sich da hinsetzen kann und an den Ofen anlehnt und anschmiegt, dann geht die Wärme des Ofens in mich ein. Vielleicht tut es erst ein bisschen weh, die Fingerspitzen. Aber wenn das erst überstanden ist, wunderbar, wohltuend, gell? Das ist gemeint mit Erkennen. Nicht bloß ein teilnahmloses zur Kenntnis nehmen, sondern Erkennen heißt, Gott teilt sich mir mit und weil er sich mir mitteilt, erkenne ich. Und es wird alles lebendig in mir. Leben Gottes, in dem, der kein Leben Gottes in sich hat, aber Gott teilt es mit. Ich sage, Paulus an die Korinther. Wenn es vorlesen, dann geht es besser. Oder auch klar, es steht in der Bibel. Gott ist treu. Durch welchen ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Gemeinschaft seines Sohnes, da steht ein Wort im Griechischen, Koinonia, das heißt teilhaben. An ihm. Ihr seid dazu berufen, am Leben des Sohnes Gottes teilzuhaben. Nicht bloß vom Sohne Gottes zu wissen, da kann man eine Doktorarbeit drüber schreiben. Man hat nie Teil gehabt an seinem Leben. Aber wenn der Geist unseren Geist erleuchtet, dann heißt das zugleich, du enthältst. Was er mir vor das innere Herzens aufgestellt, wird sogleich leben in mir. Sein Mitteilen, der Gedanke. Könnt ihr auch von der Elektrizität her euch deutlich machen? Wer von euch hat die Elektrizität gesehen? Kann. Und doch wissen wir, dass Elektrizität da ist. Dass da die Lampen brennen, Licht. Erzeugt durch den elektrischen Strom oder Wärme erzeugt durch den elektrischen Strom oder Kraft erzeugt durch den elektrischen Strom. Die Auswirkungen, wenn so eine Birne reden könnte, so eine elektrische Birne und alles erzählen könnte, was man nur von elektrischen Strom sagen kann, wäre das alles nichts, blieb es finster im Raum. Aber in dem Augenblick, wo der Strom sich hier mitteilt, leuchtet, das ist Erkennen. Wir sind von Gott dazu erschaffen, ihn zu erkennen, und das heißt, dass in uns Lebenskräfte Gottes wirksam werden, Licht Gottes durch uns in diese Welt kommen. Wärme Gottes, die Liebe Gottes unter uns wirksam wird. Die Kraft Gottes sich kundtut in armen, schwachen Menschen. Gott in uns. Wir sind für Gott erschaffen. Nicht als Herr mit Gott und wir sollen was für ihn tun, was kann ich denn für Gott tun? Sondern Gott will in mir wohnen, wirken, schaffen, was ihm gefällig ist. Der Mensch für Gott erschaffen. Kolosser 1,11, fast fällt die doch mal. Ich lese noch, Gott uns das nun nochmal streichen. Schreibt der Apostel Paulus, wie der alte Gewinnnis wachset in der, dass ihr wachset in der Erkenntnis Gottes. Und gestärkt werdet mit aller Kraft, durch seine herrliche Macht, zu aller Geduld und Langmut. Merkt ihr zusammen? In dem Fall, wie wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, immer mehr und mehr erkennen, er uns immer mehr und mehr offenbart, das heißt aber mitteilen, geschieht es, dass wir gestärkt sind, mit aller Kraft, dass wir erfahren, seine herrliche Macht, und dass sich das auswirkt in aller Geduld, und dass sich das auswirkt in aller Langmut. Das sind Auswirkungen dieses Kraftstromes Gottes. Dazu erschaffen, Gott zu erkennen und so teilzuhaben am Leben unseres Gottes. 2. Petrus 1, Vers 2. Paulus kommt der Petrus zu Wort. Und wie könnte es anders sein? Er sagt einen guten Tag. In seinem zweiten Brief, 1, Vers 2, schreibt er euch: Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gnade. Chachis und Chachis Mari, du gehst auch zusammen, das Wort steht hier da. Chachis Mari sind Gaben von Gott, Gnade sind Lebens- und Kraftwirkungen aus Gott in unserem Leben. Zustrom von Gott, das ist Gnade. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden, wer wünscht sich, ne? Viel Frieden. Durch die Erkenntnis Gottes und unserer Familie. Aha, wir haben ein Herz, wir haben Herzensaugen, Herzensohren. Und der Geist ist es, der uns die Herzensaugen auftut, die Herzensohren öffnet. Der Geist ist es, der zu uns redet, was Gott uns sagen will, der Gott uns offenbart. Und siehe da, wir kommen zur Ruhe, viel Friede. Und wenn so viel Unfriede ist, an der Stelle hat es einen Defekt. Es gibt so viele Herzen, die sind wie verschüttet, etwa durch eine Überflut von Lektüre. Was einer amtlich und im Dienst lesen muss, habe ich nur festgestellt, schadet keinem. Das gehört zu seinem Beruf dazu. Ingenieur, Physiker oder was nun einer alles bewältigen muss. Schadet keinem, aber was ich freiwillig an Übermaß mir auflade, ist eine andere Sache. Was da verschüttet wird und dann kein Friede, nicht zur Ruhe kommt und dann nicht viel Gnade, sondern das Wässerlein von Gott rinnelt bloß so, nicht Ströme lebendigen Wassers, die dann vom Leibe fließen, tropfen. Die Sache entscheidet sich hier in unserem Herzen. Für Gott erschaffen, müsste uns ein brennendes Verlangen werden, ein Fragen, wie denn jetzt, dass das Herz nun wirklich empfangen kann, meine Antenne. Übrigens Antenne. Und wenn es nur dies ist, vielleicht sind wir wirklich Kinder Gottes, neues Leben und erkennen so wenig. Aber vielleicht sind unsere Herzen auch kaum auf Wellenlänge unendlich eingestellt. Was ist denn deine Wellenlänge? Gott redet auf Welle unendlich. Ich meine also, das Herz wirklich Gott zugewandt. Ein gereinigtes, befreites Herz an Gott schauen. Selig sind die reinen Herzen. Wieder eine Frage. Reines Herz. Selig sind, glücklich zu verheißen. Ich gratuliere denen, sagt Jesus, die reines Herzen sind. Die werden Gott schauen. Bitte nicht aus dem Himmel. Gott, der sich jetzt zu erkennen geheimnis. Wer es erfährt, weiß, wie es ist. Wer es nicht weiß, sollte unruhig werden, sagen, das Beste fehlt in meinem Leben. Wenn ich nicht mehr Gott erkenne, dass also an meinem Geist ein Schaden ist, dann bin ich zwar noch ein Wesen mit Leib und Seele, aber nicht mehr Krone der Schöpfung, Der Mensch, der keinen Umgang mit Gott mehr hat, der Gott nicht erkennt, ist wie das höchste Wesen der Säugetiere. Nicht mehr. Der Mensch, der zum Tier wird, übrigens auch interessant, wir kommen von der Schöpfungsgeschichte her, dass am sechsten Tag, habe ich mir manchmal so Gedanken gemacht, wie kommt denn das? Wäre nicht ein Tag für den Menschen nur gerade so das Rechte gewesen, musste ausgerechnet den Tag auch noch das Tier erschaffen werden, Vögel, Fische, das ist ja nun schon erledigt, aber nun wird uns alles zuteil, aber alles, was zum Leben dient und was zum göttlichen Wandel dient. Alles, was zum Leben dient, ein Leben aus Gott, alles, was zum göttlichen Wandel dient, ist uns geschenkt. Es geht nicht bloß mit dem, du musst, damit du kriegst, sondern er sagt, du hast alles gekriegt, jetzt lebe. Durch die Erkenntnis erschließt er uns den Reichtum, der uns in Gott bereitet und sagt, alles für dich. Teuer auch für dich erworben. Der Geist öffnet uns nur die Herzensaugen für das, was uns geschenkt ist. Nicht alles erstmal können wir sowieso nicht schlucken, aber Stück klein und Stück hängt auch zusammen mit unserer Treue. Und wer treu ist in den Geringen, dem kann er mehr schenken. Und wer wiederum treu ist, dem kann er noch mehr geben. Hängt ganz zusammen mit der Treue, der was uns anvertraut ist. Aber ihr wisst ein großes Verlangen, mitteilen aus der Fülle Gottes. Kein Gott, den wir erst überreden müssen. Manches Beten, das klingt nicht so, als wenn Gott ein Übermeister daran wäre, der mal auf den Knien nachrutschen und reden muss, dass er endlich was ausdrückt. Und er sagt, es ist alles da, aber ich will kein offenes Herz bei dir. Das liegt nicht an Gott, das liegt an mir. Wenn wir so erbärmlich weitergehen, da stimmt was nicht. Man muss Gott nicht erst überreden, bis man endlich was kriegt. Er hat längst gegeben, doch was denn nun noch? Du mit Jesus und in ihm alles, der Tisch ist gedeckt. Kommt, es ist alles bereit. Das liegt an uns, der Defekt ist hier. Erkennen, Augen öffnen, erfüllt uns so gern. Nimm das mit, dann weißt du schon, erwartet ihr das. Alles, das Leben göttlich macht, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Die Zeit reicht nicht, den Vers mal wörtlich zu beleuchten, sondern viel schöner. Unbeschreiblich schön. Ein großes, herrliches, gewaltiges Wort. Es geht immer los bei Gott. Du hast alles gekriegt. Freilich kommt dann ein paar Verse weiter, der vierte, fünfte Vers. So wendet allen euren Fleiß daran. Und erzeigt nun, reiche Damen, euren Glauben, die Entschiedenheit, die Entschiedenheit erkennt und so weiter. Das Ganze ist gegeben. Und wenn einer wiedergeboren ist, Kind Gottes, und der Geist erst ins Herz hineingekommen ist, und nun zeigt uns unser Geist, Kind Gottes, alles ist da. Wie in einer Knospe schon die ganze Blüte ist. In der Schönheit ist die große Knospe. Aber auch die Frucht ist im Tiefsten schon mit dafür, die dann wird. Und dann öffnet sich ein Blütenblatt nach dem anderen. Kelchblätter, Blütenblätter, immer weiter. Verströmt den Duft, die Staubgefäße. Es geschieht Befruchtung, es wird Frucht. Und es reift. So wird das alles, was er uns längst schon geschenkt hat, nun aus Glauben in Glauben, von einem Gehorsam zum anderen und in großer Treue zur Entfaltung kommen, bis zum allergrößten und schönsten, das letzte, was er abgesetzt hat, ist die Agape. Das ist die Gottesliebe, das ist mehr als Mutterliebe. Mutterliebe, wunderschön, Freundesliebe auch, Gattenliebe auch. Aber Gottesliebe, Mutterliebe, Freundesliebe, Gattenliebe gehört zu dem, was der Apostel Fleisch nennt. Fleisch und Blut kann Reich Gottes nicht ererben. Fürs Reich Gottes nicht praktisch, auch die Mutterliebe. Aber die Bruderliebe, die der Geist wird, und das Letzte, die allumfassende Liebe Gottes, die keinen ausnimmt, das ist die Gottesliebe. Die macht keinen Unterschied mehr. Den größten Schweinehund umfasst die Liebe Gottes. Die Welt, so wie sie ist, diese verfragte Welt, ist eine von Gott geliebte Welt. So hat Gott die Welt geliebt, nicht einmal ausgenommen. Ich sehe es nicht hier, wenn er solche Ekel hat, den kann er nicht lieben. Wer hat ihn denn rausgeliebt? Er. Ihr seid nicht besser. aber er lebt er.
Und diese Liebe ins Herz hinein, das ist das letzte. Heilige Entfaltung, die Liebe Gottes, die Ahnung, die keine Ahnung, die für den Schlechtesten das Beste gibt, sich drehen lässt. Denn Jesus ist ja Gestalt geworden, das sehen wir, wie das sich auswirkt in der Nähe dieses Jesus, diese wunderbare Gottesliebe. Das alles durch die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, alles zusammengefasst, das hohe priesterliche Gebet, Jesus vor seinem Hingang nach Gethsemane, Gabata, Golgatha, das letzte Verweisen im Kreis der Jüngerstunde, der Einsetzung des heiligen Mahles, zugleich die Stunde des Verrates. Und dann dieses Gebet unseres hohen Priesters, da umgeben von seiner Jüngerschaft, vor seinem Vater stehen. Und dieses zu umfassende Gebet betet, in dem wir alle mit schon eingeschlossen sind, das umfassendste Gemeindegebet aller Zeiten ist, Johannes 17. Und da heißt es dann im dritten Vers: Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ihn erkennen, das heißt, wir strömen zu ewiges Leben. Vergeht nie. Und weil uns dieses Gottesleben zuströmt, der Mensch erschaffen für Gott, Krone der Schöpfung, Geist, Herz, weil wir sein Leben aufnehmen, Stück für Stück, wie es uns zu erkennen. Darum werden wir verwandelt. Wir werden nicht verwandelt durch Anstrengung, streng dich doch mal an, sondern durch das uns zuströmende Leben. Das ist ein innerer Prozess. Auch wachstümlich der Erkenntnis entsprechend geschieht die Verwandlung in immer größerem Ausmaß. Das heißt aber, wir werden immer Gott ähnlicher. Wenn das Leben Gottes pulsiert, werden die Züge Gottes in uns sichtbar. Nicht hier drüben. Wie schön. Aber die Züge Gottes. Und jetzt hörst du noch einmal. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Fortsetzung. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Da ist in dem einen Vers gleich zweimal dasselbe gesagt. Das heißt also, doppelt unterstrichen. Doppelt genäht. Und das heißt nichts anderes. Hier ist das eine große Motiv, Leitmotiv, das durch die ganze Bibel hindurchgeht. Der Mensch erschaffen, Gott zum Bilde Gottes, vergiss es nicht, bist du geschaffen. Die Züge Gottes sollen sichtbar werden in dieser Welt. Sie sollen sichtbar werden an dir, an mir, an uns, an der Gemeinde Jesu werden sie sichtbar. Aber der Mensch ist für Gott erschaffen, Gott zu bilden. Das ist das Generalthema, das in der ganzen Bibel, bis zum letzten Buch der Bibel, nicht zu Ruhe kommt. Neben dem allergrößten Thema Gott und nun der Mensch für Gott. In der Bibel ist dann die Rede davon, wie die Gemeinschaft mit Gott gestört worden ist. Sündenfall. Schwer das, worüber in diesem Sinne reden. Wie der Mensch damit die Züge Gottes verloren hat. Dann wird das Leben Gottes nie mehr sichtbar. Wie der Mensch Tierzüge gewonnen hat, ja, die Teufelsbratze sichtbar, man kann wirklich sagen. Dass man zu manchen sagen möchte, das ist doch ein zu Teufel. Und die Bibel sagt dann, wie Gott einen Weg erdacht hat,
Wer kann das überhaupt fassen? Das Zerstörte wiederherzustellen. Und dazu musste er seinen Sohn nehmen und hergeben. Sein Tag. Von Jesus lesen wir 2. Korinther 4, 4. Wir sind dabei fertig auf der Nacht. Geht deine Hand. 2. Korinther 4, 4. Das heißt, wir reden Ungläubigen. Ach, beachtet mal denen, der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen, dass er nicht das Evangelium ist. Man ist doch blind. Blind für Gott. Wenn die Leute Atheisten sind, nimm sie nicht die Hürde. So blind, dass man am Ende meint, es gibt gar keinen. Und wenn man ihn erkennt, er kann es auch immer neu erkennen, dann sagt man, Menschen, siehst du denn nicht? Na, das sind wir nicht. Wenn die nicht übel. Verblendet. Sehen die Religion von der Herrlichkeit Christi. Welcher ist Christus ist, das Ebenbild Gottes. Hier ist der Mensch, wie Gott es gemeint hat, ohne gefallen zu sein. Wenn du wissen willst, was Gott gemeint hat, guck Jesus an. Ganz wichtig, nur so nebenbei gesagt, ich will nur die Linie verlängern. Oder Kolosser 1,15 haben wir es ja wohl vorhin schon gelesen, nochmal es zu unterstreichen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und Jesus ist das Wahrheit geworden, was Gott gemeint hat, gewollt hat. Der Mensch schafft Gott zu bilden. Jesus. Aber damit ist ja die Bibel noch nicht zu Ende. Und das ist der Jesus, der am Kreuz hängt. Das ist der Jesus, der uns mit Gott versöhnt. Versöhnt. Es gibt keine Versöhnung mit Gott ohne Jesus. Aber damit nun auch die Gemeinschaft mit Gott wieder möglich gemacht hat. Über Jesus geht es. Er hat uns erlöst von dieser Gebundenheit der Sünde und aus des Teufels Gewalt, damit die Züge Gottes werden recht an. Dazu muss er am Kreuz hängen und dazu ist er auferstanden. Dass die Züge Gottes in unserem Leben wiederhergestellt und sichtbar gemacht werden. Was Gott in der Erschaffung gewollt hat durch Jesus, wird Wirklichkeit. Und schließen mit Römer 8, 29. Römer 8, 29. Da redet er von denen, die Gott schon längst zuvor erwählt hat, die Kinder Gottes. Die hat er auch verordnet, ohne Hören. Alle, die den Geist der Kindschaft empfingen, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei. Unter vielen Brüdern. Das ist aber eine Sache. Jesus, haben wir gesehen, da ist das Ebenbild Gottes. Alles von Gott her geprägt. So schaut es an, der wahre Mensch. Das ist der Mensch. Wer mich sieht, sieht den Vater. So ganz und gar und nur von Gott geprägt. Was meint Gott zu den Menschen? Wer mich sieht, sieht den Vater. Und nun die, die der Vater dem Herrn Jesus gegeben hat. Lohn für seine Schmerzen und Frucht seines Gehorsams, die er zu ihm gezogen hat aus lauter Liebe und Güte. Da hören wir noch zu. Und nun hat er eine Arbeit übernommen, eine große Arbeit. Und der Geist ist es, der es hinausführt. Nämlich, dass wir nun das Leben Christi in uns haben, bis wir endlich ihn zum Verwechseln ähnlich sind. Am Ende vor dem Wort Gottes wird er stehen, wenn die Gemeinde erzielt. Werden wir dabei sein? Und die vielen, vielen, die ihn umgeben, sehen ihn so sehr zum Verwechseln ähnlich. Haben so die Züge Jesu, dass man nur sagen kann, er ist wie der Erstgeborene, das heißt wie der Älteste unter vielen Brüdern. Stücklein Familie Gottes, Jesus der Älteste. Aber worum es ihm geht, dass durch das Wirken des Geistes das Leben so bis in die innersten Bezirke hinein geprägt, gewandelt wird, dass das bis ins Allerwesentliche hinein auch zum Ausdruck kommt. In Wort, in Werk, in allen Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Das meint Gott.